HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Vertrauen zerstört. Im Erzbistum Köln wächst der Druck auf Kardinal Wölki. Gotteshaus zu vermieten. Ein Ehepaar macht aus der Kirche eine Event-Location. Und unser Sonntagsthema: lösungsorientiert leben. Eine Säule der Krisenfestigkeit jedes Menschen. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki steht erneut unter schwerem Druck. Eine Recherche des Kölner Stadtanzeigers hatte zutage gebracht, mit welchen Mitteln Wölki mit Hilfe einer Krisenkommunikationsagentur den betroffenen Beirat seines Erzbistums instrumentalisiert hat, als es damals darum ging, ein Missbrauchsgutachten unter Verschluss zu halten. Für die Berater zahlte das Bistum damals 850.000 Euro. Außerdem sollte der einflussreiche Kirchenjournalist Daniel Deckers von der FAZ vom Kardinal persönlich zu einer gewogenen Berichterstattung bewegt werden, worauf sich dieser aber nicht einließ. Inzwischen sind zwei Mitglieder des betroffenen Beirates der Erzdiözese zurückgetreten, weil sie das Vorgehen des Kardinals wie einen erneuten Missbrauch empfunden haben. Nach bundesweiter Kritik an den hohen Kosten für Krisenkommunikation wird die Opposition gegen den Kölner Kardinal auch unter seinen leitenden Priestern immer größer. Mit dem Remscheider Thomas Kaster stellte sich nun der fünfte Stadtdechant im Erzbistum gegen den umstrittenen Kardinal. Mit Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal und Remscheid hat der nun eine breite Front gegen sich. Jochen Hilgers fasst zusammen, wie sich die Lage für den Kardinal im Erzbistum Köln zum Ende der Woche am Freitagabend darstellte.
Die Stadtdechanten können sich nicht daran erinnern, dass es einmal eine solche Opposition gegen einen amtierenden Kardinal gegeben hätte. Immerhin 5 Stadtdechanten fordern von Chef Wölki Klarheit. Der soll angeblich versucht haben, mit einer Kommunikationsagentur die Betroffenen sexualisierter Gewalt zu beeinflussen. In einem Brief an die Mitarbeitenden des Erzbistums wird das abgestritten. Generalvikar Guido Assmann, der Verfasser des Briefes, gibt darin allerdings zu, dass eine entsprechende Agentur eingeschaltet worden war. Bonns Stadtdechant Wolfgang Picken: Reicht das nicht?
Ich glaube, dass viele Fragen nicht beantwortet worden sind, weil sie nur der Kardinal befriedigend für viele in der Öffentlichkeit beantworten kann. In dem Brief schreibt ja der Generalvikar, der zu dem Zeitpunkt selbst gar nicht im Amt war und auch nicht Beteiligter gewesen ist. Deshalb glaube ich, hat es eine höhere Authentizität, wenn der Kardinal sich selbst dazu äußert. Es geht ja auch um seine Glaubwürdigkeit und Integrität.
Das Erzbistum ist in heller Aufregung, mal wieder. Und von Seiten des Kardinals und seines Generalvikars wird heftig gegen die Medien geschossen. Das ärgert den Wuppertaler Stadtdechanten Bruno Kurt.
Weil wir doch insgesamt sagen müssen, dass wir ohne die Aufklärung und auch, sagen wir ruhig, den Druck, auch den manchmal die Medien machen, nicht so weit wären. Auch in der Kirche nicht mit der Aufklärung der Missbrauchstaten.
Interne Papiere, die in dieser Woche den Weg in die Öffentlichkeit fanden, sollen belegen, dass der betroffenen Beirat des Erzbistums von Wölki quasi instrumentalisiert wurde. Ehemalige des betroffenen Beirates sprechen jetzt davon, nochmals missbraucht worden zu sein. Die entscheidende Frage: Ist der absolute Tiefpunkt jetzt erreicht oder geht es noch schlimmer? Wolfgang Picken sieht die Stadtdechanten in der Pflicht.
Unsere Aufgabe als Stadt- und Kreisdechanten ist ja, in die Diözese zu kommunizieren, was die Leute vor Ort denken, empfinden und fühlen. Und wir haben tagelang Schweigen in einer durchaus krisenhaften Situation gehabt und haben das in die Diözese hinein kommuniziert, dass es notwendig ist, um die Situation zu beruhigen und nicht zuzusehen, dass sich wieder eine große Krise im Bistum entwickelt, dass der Bischof dem persönlich entgegenwirkt.
Wolfgang Picken fordert Wölki außerdem auf, mit längst zurückgetretenen Mitgliedern des betroffenen Beirates den Dialog zu suchen. Das findet auch die Unterstützung von Maria Mesrian von der oppositionellen Kirchengruppe Maria 2.0. Sie spricht von systemischem Versagen im Erzbistum.
Jetzt ist die Stunde der Hauptamtlichen gekommen. Wir haben vor 1,5 Jahren, als das Gutachten zurückgehalten wurde, der betroffenen Beirat instrumentalisiert wurde, haben wir darauf hingewiesen, dass das nicht rechtens ist, dass damit Menschen umgegangen wird, menschenverachtend im Rahmen dieser Kirche. Und jetzt ist die Stunde der Hauptamtlichen gekommen. Die müssen sich jetzt zur Wehr setzen und für das einstehen, wofür sie eintreten, nämlich für die Botschaft.
Immerhin haben sich 5 Stadtdechanten gegen Wölki positioniert. Tim Kurzbach, Vorsitzender des Diözesanrates, sieht jetzt aber ein Handeln weit oberhalb in der Hierarchie als notwendig an.
Im Sinne der Sache Jesu muss jetzt gehandelt werden. Der Kardinal muss seine Schlüsse daraus ziehen. Es kann gerne eine weitere Auszeit geben, die dann auch gerne etwas länger dauert. Aber auch die deutschen Bischöfe sind jetzt gefordert, um zu handeln und eben nicht nur auch auf Rom zu zeigen.
Wölki selbst verharrt derweil in Schweigen. Eine konkrete Interviewanfrage des WDR wurde abgelehnt. Vielleicht in 2 Wochen, hieß es vom Erzbistum. Bis dahin könnten die Uhren in Köln aber auch schon ganz anders gehen.
Vertrauen zerstört. Im Erzbistum Köln steht Kardinal Wölki erneut unter starkem Druck. Der Mitgliederschwund macht den Verkauf von Kirchen unumgänglich in ganz Deutschland, nicht nur in Hessen. Während die meisten austretenden kirchlichen Institutionen gänzlich den Rücken kehren, gibt es unter den engagierten ehemaligen Katholiken einige, die sich die sogenannte altkatholische Kirche als Alternative genauer einmal anschauen. Anders als der Name vermuten lässt, ist die altkatholische Kirche eigentlich eine moderne Abspaltung der römisch-katholischen Kirche. Priester dürfen heiraten, es gibt auch Priesterinnen und entstanden ist die altkatholische Kirche aus Protest. Damals gegen die Unfehlbarkeit des Papstes, die 1870-71 beim Ersten Vatikanischen Konzil festgelegt wurde. Wer die Frankfurter Gemeinde der Altkatholiken besucht, kann eine kleine Gemeinschaft erleben, die mit sich und ihrem Glauben im Reinen zu sein scheint. Wolfgang Hettfleisch war dort.
Der Gemeindesaal im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ist von außen unscheinbar und leicht zu übersehen. Aber im Sommer, wenn die Tür offen steht, ist sonntags bis auf die Straße zu hören, dass sich hier Christen zum Gottesdienst treffen. Es ist die altkatholische Gemeinde Frankfurt. Annelie Riedel hat dort vor 20 Jahren ihre spirituelle Heimat gefunden. Die Erfahrungen in einer Lebenskrise hatten zum Bruch mit der römisch-katholischen Kirche geführt.
Meine Ehe ging in die Brüche. Nach 24 Ehejahren hat sich mein Mann getrennt und es war sehr schmerzhaft für mich. Es war aber noch schmerzhafter, dass ich auch aus meiner kirchlichen Heimat die kalte Schulter gezeigt bekam. Ich bekam als Geschiedene die Kommunion nicht mehr. Der Pfarrer, der mich kannte, hat mich an der Kommunionbank stehen lassen.
Ihr Weg führte zu den Altkatholiken. Deutschlandweit bekennen sich nur rund 15.000 Menschen zu dieser Konfession. Der Name führt in die Irre, denn Altkatholiken sind eine progressive Abspaltung des vatikantreuen Katholizismus. Den hat einst auch Christopher Weber gelehrt als Kaplan. Dann entschied er sich für ein Leben als Familienvater und wandte sich der altkatholischen Kirche zu.
Viele Menschen sind so frustriert von den Erfahrungen in der römisch-katholischen Kirche, dass die Kirche ganz den Rücken kehren. Und das finde ich immer schade.
Als Spätberufener ist Weber vor 6 Jahren hauptamtlicher Pfarrer geworden. Er betreut Gemeinden von Frankfurt bis Fulda. In der Gemeinde in Frankfurt-Bockenheim sind viele, wenn nicht die meisten, im römisch-katholischen Glauben erzogen worden. Patricia Wallusch hat ihn sogar studiert. Nach dem Studium, sagt die junge Theologin, habe sie dann ihren Platz gesucht, habe herausfinden wollen,
wo könnte es passen, habe mich dann im Bistum Limburg beworben und im Gemeindepraktikum gemerkt, dass sozusagen eine Berufungsebene in der römisch-katholischen Kirche nicht gelebt werden kann, nämlich die priesterliche Berufung, die ich immer schon gespürt habe.
Als dann auch noch eine Bewerbung ohne Begründung abgelehnt wurde, hat Wallusch einen Schlussstrich gezogen und sich entschlossen, Neues zu wagen.
Ich habe dann neben anderen Bewerbungen auch meine Bewerbungen in der altkatholischen Kirche eingereicht und ja, bin jetzt auf dem Weg hier ins geistliche Amt als Pfarramtsanwärterin.
Bis zur Ordination wird es noch ein wenig dauern. Trotz ihrer akademischen Weihen muss Wallusch noch ein Studium in altkatholischer Theologie obendrauf packen. Da wird es um die feinen Unterschiede in Glaubensfragen gehen. Altkatholiken halten sich zum Beispiel vom Marienkult fern und die Verwandlung von Messwein und Hostie in das Blut und Fleisch Jesu ist für sie eine Metapher. Aber wenn sich nach dem Gottesdienst noch alle auf einen Kaffee im Hof treffen, geht es laut Pfarrer Weber natürlich nicht um theologische Feinheiten.
Man fragt nach, wie geht's dem einen, was macht der andere, kann ich eine Besorgung für jemand erledigen? Man nimmt Anteil aneinander. Da kommt es von unserem christlichen Gedanken auch drauf an, sich nicht aus den Augen zu verlieren.
Offen und aufgeschlossen sei diese Gruppe, sagt Annelie Riedel. Der Wechsel zur altkatholischen Kirche hat ihr ermöglicht, nach der Scheidung noch einmal vor den Altar zu ziehen, als ein neuer Mann in ihr Leben getreten war.
Es ist ein großes Glück, dass man dort mit Gottes Segen noch mal einen Neuanfang machen kann.
Was die Altkatholiken eigentlich ganz modern macht, hat Wolfgang Hettfleisch in der Frankfurter Gemeinde der Altkatholiken erkundet. HR Info am Sonntagmorgen mit der Sendung Himmel und Erde. Es mangelt uns ja gerade nicht an Problemen, global, national, ja, und dann hat schließlich auch noch jeder sein eigenes Päckchen privat zu tragen. Was bedeutet eigentlich Lebenskunst in so einer Situation? Leben inmitten von Problemen. Was macht uns stark in Problemen? Und Lösungsorientierung, das scheint eines der zentralen Stichworte zu sein. Zumindest behauptet das die Resilienzforschung. Das ist der Zweig der Psychologie, die sich darum kümmert, was uns Menschen stark macht in Krisen. Wir sollten unsere kostbare Lebensenergie nicht damit verschwenden, nur Probleme zu wälzen, sondern eben Lösungen zu suchen. Experte auf dem Gebiet ist Sebastian Mauritz von der Resilienzakademie. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, worum geht es eigentlich bei dem Stichwort Lösungsorientierung? Dass man Probleme einfach möglichst schnell um jeden Preis aus der Welt schaffen soll? Oder was ist damit gemeint?
Also aus meiner Sicht ist das ein Missverständnis. Natürlich sollte man aus meiner Sicht keine Problemphobie haben. Also dieses Thema Probleme schnell wegschließen, sich damit nicht zu beschäftigen, halte ich nicht für günstig. Die Frage ist für mich immer, wie kann ich eigentlich zwischen Problemen und Lösungen so wie etwas wie eine Liebesaffäre beginnen lassen? Probleme haben so aus meiner Sicht eine sehr stark fokussierende Wirkung, gerade in Kombination mit einem hohen Stresslevel. Und wenn man das weiß, dann kann man das Problem wahrnehmen, würdigen und sich dann um die Lösung kümmern.
Welche Rolle spielt der Kopf und die Vorstellung von einer bestimmten Zukunft bei dieser Frage des Umgangs mit Problemen?
Also der Kopf ist ja unser Problemlöseorgan, also genauer gesagt unser kreatives Unbewusstes. Und wenn ich meine Gedanken sehr problemorientiert ausrichte und sehr dieses Thema Opferhaltung kultiviere, diese mangelnde Selbstwirksamkeit, dann wird mein Kopf dem auch entsprechend folgen. Das heißt, das, was Sie ansprechen, ist ein wunderbarer Schritt, zu sagen, okay, wie könnte sich denn das anfühlen, wenn ich ein Problem gelöst hätte? Wie würde ich atmen? Wie würde ich denken? Wie würde ich wahrnehmen? Was ist dann anders? Und so aktiviere ich im Gehirn diesen Wunschzustand des Lösungsnetzwerkes. Und wenn ich das aktiviere, dann werden Lösungen sehr viel wahrscheinlicher.
Wie werde ich atmen? Ich werde mit Sicherheit aufatmen. Das kann ich mir schon vorstellen. Sie haben eben das Stichwort Selbstwirksamkeit schon mal fallen lassen. Wo wer in Problemen steckt, fühlt sich ja im Grunde auch erstmal ausgeliefert und hilflos. Kann man das selber bewusst umdrehen?
Das kann man auf jeden Fall. Eine, wie ich finde, immer wieder spannende, auch bei mir zu beobachtende Sache ist, dass ich, wenn ich mit starken Problemen konfrontiert bin, sowas wie eine Kompetenzamnesie habe. Also natürlich kann ich total gut Probleme lösen und kenne auch alle Coaching-Fragen und so weiter. Aber so bei der eigenen Betroffenheit sinkt der IQ bezüglich des Problems so gegen null. Das heißt, eine Frage, die ich mir dann immer als erste stelle, ist: Wann habe ich in der Vergangenheit schon mal Probleme gelöst? Also ich erinnere mich an meine Problemlösefähigkeiten und so kann ich so ganz kleine Schritte hin in Richtung Lösung bzw. in Richtung Selbstwirksamkeit machen.
Das heißt also, man muss seine Probleme auch nicht auf einen Streich lösen, sondern kann auch mit Teillösungen zufrieden sein. Hauptsache es geht irgendwie vorwärts, oder was höre ich daraus?
Genau, also so diese kleinen Schritte, ja, man sagt dazu auch diese Baby Steps. Ich finde da dieses Bild von Beppo, dem Straßenkehrer bei Momo, so schön, wo sie ihn dann fragt, Mensch, die Straße ist doch so lang, wie machst denn du das? Und er sagt, naja, Besenstrich für Besenstrich. Und wo wir gerade bei Geschichten sind, für mich sind Probleme auch immer sowas wie Scheinriesen. Also je weiter weg die sind, desto größer erscheinen sie. Und wie Herr Turtor bei Jim Knopf, wenn die näher kommen, dann schrumpfen die, dann werden die freundlich, dann wollen die eigentlich nur Kontakt. Und so ist jeder kleine Schritt ein ganz großer für die Problemlösung an sich.
In Lösungen verliebt sein und weniger in Probleme. Wie das geht, hat uns Sebastian Mauritz an ein paar ganz schönen Bildern und konkreten Beispielen erläutert. Er ist Resilienzexperte, Buchautor und Coach. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Alles Gute für Sie und viele Lösungen.
Danke.
HR Info. Himmel und Erde.
Das ist eine wichtige Säule der Krisenfestigkeit von Menschen, dass sie lösungsfreudig sind statt problemfixiert. Und vielleicht ist eine Folge dieser Lebenshaltung, dass jemand, der gerne Probleme löst, auch irgendwie gelöster daherkommt. Friedrich Nietzsche hat den Christen mal attestiert, dass sie durchaus etwas gelöster aussehen dürften, um ihre Religion wirklich attraktiv erscheinen zu lassen. Etwas leichter tun sich mit dieser Gelöstheit die sehr krisenerprobten und welterfahrenen Juden. Ihr jüdischer Witz nimmt es gerne auf mit den Unbilden der Zeit. Und so gibt es auch einen Witz, der sehr schön die Art und Weise illustriert, wie Juden selbst größte Probleme angehen und lösen. Erzählt wird der Witz von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen.
Gott ist der Menschheit wieder einmal überdrüssig geworden und kündigt eine zweite Sintflut an. Diese werde in 2 Wochen über die ganze Erde kommen und alles Lebende ertränken. Der Papst ruft deshalb alle Christen auf, ihre Kirchen aufzusuchen, um Erbarmen zu bitten und den Glauben an Jesus zu bekräftigen. Der Imam ruft alle Muslime auf, noch einmal nach Mekka zu pilgern und Allah um Gnade zu bitten. Und der Rabbiner erklärt den Juden: Wir haben genau 2 Wochen Zeit, um zu lernen, wie man unter Wasser lebt. Na dann mal los.
In 2 Wochen geht die Welt unter. Juden wissen, was sie zu tun haben. Das ist also Lösungsorientierung vom Feinsten und ihr gilt auch unser kleines Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde. Rund um die Kunst, Probleme zu lösen. Und dabei könnte eine ganz einfache Sache sehr hilfreich sein, nämlich Bewegung. Das kennt ja jeder, wenn man Sorgen hat, wenn man grübelt, wenn man verzweifelt nach Lösungen sucht, dann hilft es einfach, mal ums Eck zu gehen, spazieren zu gehen oder sich die Laufschuhe zu schnüren und einfach mal in die Felder und Wiesen zu laufen. Matthias Marquardt ist in Hannover Facharzt für Sportmedizin. Herr Marquardt, warum kann Bewegung so viel lösen? Was passiert da mit uns und in uns?
Ja, wir können sie sortieren. Wenn wir uns bewegen, dann haben wir eine sogenannte bilaterale Stimulation unseres Gehirns. Also beide Gehirnhälften werden gleichermaßen angesprochen durch das Setzen der Schritte, was ja abwechselnd links und rechts geschieht. Und diese dann am Ende ja doch monotone Bewegung, diese immer gleiche Bewegung hilft uns, Gedanken zu sortieren und damit besser umzugehen, wenn wir Stress haben.
Hm. Man sagt ja manchmal, du läufst vor irgendwas weg, aber in dem Fall stimmt das ja nun wirklich nicht. Man läuft ja zu etwas hin, zu sich selbst oder zu einer Lösung sogar.
Ja, idealerweise schon, aber ich möchte durchaus auch noch eine Frage aufwerfen, nämlich ob das wirklich jedem hilft. Also ich höre das von vielen Patienten auf vielen Seminaren, dass Laufen wunderbar ist, um den Kopf frei zu kriegen und dann kommt man leicht und beschwingt nach Hause. Ich höre aber auch das exakte Gegenteil, gerade von erfahreneren Läufern. Die kommen manchmal auch nach Hause und berichten: Mensch, ich habe das Problem jetzt 1 Stunde lang von links nach rechts gedreht und alle möglichen Sorgen und Nöte drumherum auch noch. Das heißt, die bringen den Stress manchmal auch wieder mit zurück. Mhm.
Also, Man muss es ausprobieren, oder?
Man muss es ausprobieren. Und auch wenn ich mich den letzten 25 Jahren dem Laufsport verschrieben habe, empfehle ich diesen Patienten und teilweise eben einfach gar nicht mal Patienten, sondern nur Menschen, die dort Sorgen und Nöte haben: Wenn du das Problem wieder mit nach Hause bringst beim Spazierengehen und beim Laufen, dann such dir eine Sportart, die das Denken verhindert. Und das sind die uns in das Hier und Jetzt zwingen.
Das wäre
Tanzen oder auch ganz hervorragend Klettern. Sie müssen beim Klettern permanent darauf achten, welchen Griff Sie machen, wo Sie hinblicken und so weiter. Sie können nicht grübeln über Probleme. Mhm. Also insofern, das sind ganz deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Sportarten. Und man sollte das bedenken, dass Laufen nicht immer die Lösung fürs Grübeln ist.
Ja, super spannend. Muss man also ausprobieren für sich selbst. Gibt es denn einen ähnlichen Effekt, sagen wir jetzt mit Krafttraining im Fitnessstudio, oder ist man da völlig auf der falschen Spur?
Krafttraining im Fitnessstudio hilft natürlich beim Auspowern. Man kann gut Aggressionen loswerden, wie auch bei einem Boxsack. Auch das ist eine Qualität. Und man wird dann in dem Moment natürlich auch so schwer gefordert, dass man sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren muss, wenn man ein Gewicht stemmt. Insofern auch wieder etwas anderes als dieses monotone Laufen. Mhm. Also ich glaube, alle Dinge haben ihren Platz und ihre Berechtigung. Ich würde aber aufpassen, nicht pauschal zu empfehlen, wenn deine Gedanken kreisen, und das ist eben ein belastender Zustand, ist Laufen immer die Lösung. Mhm. Das muss nicht richtig sein.
Menschen, die regelmäßig Sport machen, sind offenbar etwas besser gewappnet gegen Stress. Bauen wir durch regelmäßige Bewegung und Sport so eine Art Stresspuffer aus und sind wir danach eigentlich dann im Alltag einfach gelöster?
Ich glaube das unbedingt. Man kriegt ein trainiertes Nervensystem durch das Training. Also nicht nur das Herz-Kreislauf-System wird trainiert, die Lunge und das Herz, sondern auch das Nervensystem. Das Nervensystem besteht aus einem antreibenden Anteil, der uns leistungsbereit macht, und aus einem Anteil, der uns regenerieren lässt. Und Sportler müssen natürlich nach jedem Trainingsreiz auch regenerieren. Das heißt, sie trainieren nicht nur die Muskeln, sie trainieren auch die Fähigkeit zu regenerieren. Und dieser Nerv, dieser Teil des Nervensystems, der uns regenerieren lässt, der dimmt uns runter, der macht so ein behagliches, müdes Gefühl, der lässt uns gut einschlafen und lässt uns Stress eben regulieren. Und deshalb sind Sportler besser in der Lage, mit Stress umzugehen. Das würde ich mit aller Pauschalität so sagen.
Also ein weiteres Argument dafür, dass wir uns in diese Richtung etwas bewegen sollen und umtun sollen. Vielen Dank. Dr. Matthias Marquardt, Facharzt für Innere Medizin, Sportmedizin und Chirotherapie in Hannover. Haben Sie vielen Dank.
Ganz gerne.
Zum Schluss der Sendung bewegen wir uns noch nach Augsburg. Dort gibt es in einer Kirche ein Bild der Mutter Gottes Maria, das täglich hunderte Menschen anzieht. Maria Knotenlöserin, eine weltweit einzigartige Darstellung der Maria, die kein Geringerer als der heutige Papst Franziskus weltweit bekannt gemacht hat. Und zwar so sehr, dass in Argentinien und Brasilien Marienwallfahrtsorte entstanden sind, wo jeweils Kopien dieses Bildes von Maria Knotenlöserin hängen. Das Bild von dem Jahr 1700 zeigt Maria, wie sie geduldig und aufmerksam Knoten in einem langen weißen Band löst. Einen nach dem anderen. Viele Menschen pilgern dorthin auf der Suche nach Lösungen in eigenen Lebensverknotungen. Sandra Wiest war auch dort.
Der Augsburger Rathausplatz. Hinter dem Perlachturm, ein wenig versteckt, birgt die Kirche St. Peter am Perlach eine kleine Sensation.
Momentan dürfte die Knotenmadonna weltweit das bekannteste von Augsburg sein.
Maria, die Knotenlöserin. Vor 30 Jahren erblickte der junge Padre Jorge Mario Bergoglio ihr Antlitz auf einer Postkarte. Heute ist er der Papst und immer noch einer ihrer größten Fans. Für das Gästehaus im Vatikan ließ er eine Kopie von ihr anfertigen. Der Unterhalt von St. Peter wird durch den Verkauf von Postkarten, Bildrechten und Opferkerzen finanziert. Rund 500 Lichter sind es täglich. Besonders beliebt ist die Knotenmadonna bei Frauen.
Die große, sensible Kraft, die Maria in dieses Knotenlösen hineinlegt, dass sie die Knoten nicht auseinanderschlägt, wie das Männer eher machen, sondern sehr sensibel mit diesen Knoten umgeht.
Das Besondere an diesem Bild ist, dass sie eben hier eine eigene Aufgabe hat und sie wirklich Knoten löst und nicht nur als Gebärende dargestellt wird, sondern Menschen unterstützt. Und Knoten, also ich sag mal im Sinne von Krankheit, Konflikte, Krisen, auflösen kann. Und dass man eben an dem Bild auch sieht, wie es aussieht, wenn die Knoten aufgelöst sind. Also dieses weiße lange Band, das dann auf der linken Seite runterhängt. Wenn ich da so drauf schaue, dann fühle ich so eine Harmonie. Da geht's hin, so soll das sein. Und das ist das Besondere an dem Bild.
Maria Knotenlöserin, ein Kunstwerk in Augsburg und seine weltweite Ausstrahlung. Und das war HR Info Himmel und Erde. Empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Sie können dort Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkquellen und im HR-Fernsehen bekommen, alle 14 Tage. Wenn Sie den Newsletter abonnieren möchten, geht es ganz einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion. Wie sagte der Philosoph Karl Popper immer, alles Leben ist Problem lösen. Und man darf daran glauben, es gibt für alles eine Lösung. In diesem Sinne, Ihnen einen geruhsamen und vor allem gelösten Sonntag, wünscht Klaus Hofmeister.